ein Bild sagt manchmal mehr als 1000 Worte, so sagen wir. Und ich habe ein wunderbares Bild gefunden von einem Künstler, der Bilder malt oder so Skizzen malt, um gewisse Wahrheiten des Wortes Gottes darzustellen. Es ist zwar auf Englisch, deswegen werde ich gleich sagen, was dort steht, aber es ist im Grunde genommen das Zeichen des Jona. Und das ist eigentlich auch unser Text, den wir am Freitag gelesen und uns angeschaut haben. Und das ist auch unser Text, mit dem wir uns heute beschäftigen, nämlich das Zeichen des Jonas. Und das Thema der Karfreitag-Predigt war, wo Hoffnung begraben liegt. Und zwar ganz bewusst zweideutig, denn Christus ist diese Hoffnung. Und wir feiern heute nicht seine Grablegung, sondern seine Auferstehung. Und das Zeichen des Jonas wird hier eigentlich wunderbar dargestellt. So wie Jona sich selbst hingibt, ein Opfer wird und sagt, werft mich ins Meer und dann wird Gott euch retten. So gibt Jesus sein Leben, damit wir gerettet werden, freiwillig. Im Gegensatz zu Jona ist Jesus auch tatsächlich gerecht und ohne Sünde. Und so wie die Seefahrer dachten, nun ist's aus mit diesem Jona, aber wir sind gerettet. So dachten die Jünger, nun ist's aus mit unserer Hoffnung. Und sie haben nicht gedacht, oh, jetzt sind wir aber gerettet, sondern nun ist die Hoffnung tatsächlich tot. Und so wie Jona in diesem Wal oder in diesem Fisch, heißt es, ist, so ist Jesus in diesem Grab und es scheint tatsächlich alles aus zu sein. Also ein Tiefpunkt, der erreicht ist und keine Hoffnung mehr. Und dann gibt es ein großes Aber. Das Aber Gottes, das die Seefahrer dort nicht wirklich erleben, aber was wir heute feiern und was die Jünger erleben, was die Menschen, die damals Jesus nachfolgten, erlebt haben und was auch wir heute erleben dürfen. Aber Gott, so heißt es in Jona, er rettete ihn. Aber Gott rettete mich. Und so heißt es auch in der Apostelgeschichte über Jesus, wo es dann genauso heißt, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Und dieses Aber, deswegen haben wir uns heute hier versammelt. Dieses Aber ist das, was letztendlich uns nicht nur Hoffnung gibt, sondern was unser Hoffnungsträger ist. Und so wollen wir heute genau das feiern. Wir wollen darüber nachdenken, was das eigentlich zu bedeuten hat. Die Reinhard hat so schön gesagt, das kennen wir doch schon alles. Und manchmal ist es uns so altbekannt, dass es hier reingeht und daraus und es bleibt nichts da. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr gut und wertvoll, nochmal nachzudenken, was hat das eigentlich für Konsequenzen, was dort geschehen ist, auch für uns heute. Das Zeichen des Jona, so sagt Jesus zu den Pharisäern, als sie sagen, gib uns noch ein Zeichen, damit wir glauben können. Und wir haben am Freitag festgehalten, dass es keine Bitte darum ist, endlich glauben zu können, sondern es ist ein Unglaube und sie wollen ihn bestätigt bekommen. Also sie wollen eigentlich nicht glauben und er gibt ihnen ein Zeichen, dass es das nicht zu übersehen ist tatsächlich. Das ist ein herrliches und wunderbares Zeichen. Das Zeichen des Jonas ist der Tod, ja, also nicht sprichwörtlich, sondern wortwörtlich tot. Jesus war gestorben. Er war tot, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Er kommt aus diesem Grab heraus und er lebt. Und das ist das einzig wahre Zeichen, sagt die Bibel, das wir wirklich brauchen, dass Jesus der ist, von dem er sagt, dass er es ist. All die anderen Zeichen, die könnte man vielleicht versuchen, irgendwie zu rationalisieren. Als der Tote auferweckt, könnte man sagen, ja, die Tochter da war nicht ganz tot. Und als er Lahme gehen lässt, dann könnte man sagen, ja, abgesprochen. Man könnte so viel tun und machen, aber als Jesus da 3 Tage in diesem Grab liegt und sogar bewacht wird, dann wird es klar, nein, tatsächlich ist er tot. Und als er dann aufsteht, nein, tatsächlich, er ist auferstanden. Das ist das Zeichen des Jonas. Die Hoffnung, die begraben lag, sie lebt. Und das ist etwas, was es gilt letztendlich zu glauben. Und das ist ganz interessant, unser Text hier, der mit einem Satz das gut zusammenfasst, er geht dann ein Stück weiter und er macht hier etwas sehr, sehr Wichtiges. Und das möchte ich auch mit uns machen. Und deswegen möchte ich uns diese Verse aus Matthäus Kapitel 12, die Verse 40 bis 42 nochmal lesen. Denn das ist ein wichtiger Punkt dafür, dass wir darüber nachdenken, was hat das für Konsequenzen, dass das tatsächlich geschehen ist. Er ist auferstanden. Und dort heißt es, also welches Zeichen gibt er? Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona. Die Königin des Südens wird im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und wird es verurteilen, denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist einer, der ist größer als Salomo. Hier spricht das Wort Gottes von etwas, das ausdrückt, dass das Geschehen Jesu, was er getan hat, nichts ist, was man abnicken kann. Okay, super, danke für diese Information. Sondern Ostern, die Botschaft, kannst du nicht neutral betrachten. Du musst dich dieser Botschaft stellen und du musst eine Entscheidung für dich fällen. Das ist etwas, da kannst du nicht dran vorbei. Denn wenn es wirklich wahr ist, dass Jesus auferstanden ist, wenn es wirklich wahr ist, dass er der Sohn Gottes ist, dann stehst du tatsächlich vor dieser Entscheidung. Und was Jesus hier tut, er führt hier jemanden auf und er sagt, ihr Pharisäer oder allgemein, diese Generationen, der Jesus aufgewachsen ist, die ihn kennen, die ihn gesehen haben, die all das gesehen und erlebt haben, sie glauben nicht. Aber Ninive, also diese Stadt, sie kommt aufgrund einer Bußpredigt von Jona zum Glauben. Ich weiß nicht genau, wie die Predigt aussah, aber wenn ich mir so den Jona anschaue, wie unwillig er ist, wie sehr er nicht möchte, dass die Nineviten zum Glauben kommen. Der Grund ist ein ganz interessanter, weil ich glaube, dass er weiß, selbst die Heiden werden zum Glauben kommen, wenn sie diese Botschaft hören. Und mein eigenes Volk, wo Gott ständig Propheten schickt, die wollen nicht glauben. Und ich glaube nicht, dass Jona eine riesen Predigt gehalten hat und versucht hat, die zu überzeugen und sagt, bitte, bitte, glaubt doch, kommt schon. Ihr werdet sterben, wenn ihr das nicht glaubt. Ich glaube viel eher, der hat sich dahingestellt und hat gesagt, noch 40 Tage und dann wird Gott euch vernichten, denn ihr seid böse und ihr tut böse Dinge. Und da war der fertig. So stelle ich mir das vor. Wie auch immer das aussah, das wissen wir nicht, aber ich denke nicht, dass er sich viel, viel, viel Mühe gegeben hat, diese Leute zu überzeugen. Und es ist ganz, ganz faszinierend, die ganze Stadt hört das und sie erkennen, ja, sie tun doch tatsächlich böse Dinge und sie tun Buße. Das heißt, sie kehren von ihren bösen Dingen um. Sie hören auf, diese bösen Dinge zu tun und sie ziehen sich Sack und Asche an, also sie machen, das heißt, sie sagen, wir wollen das nicht mehr tun und sie wollen von nun an Gutes tun. Der König hört es und er tut es auch. Und die ganze Stadt auf diese Predigt hin bekehrt sich. Und was tut Gott? Er vernichtet diese Stadt nicht. Und Jona sagt daraufhin: Herr, ich wusste doch, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Ich wusste doch, wenn die das hören und das glauben und sagen, ja, stimmt, wir sind böse, bitte, bitte sei uns gnädig, dann wirst du ihnen gnädig sein. Jetzt bin ich hier hingelatscht, soweit, bin durch den Fisch durch und komme hier hin und muss das erleben. Und Jona setzt sich draußen hin und wartet. So, jetzt will ich aber, dass Gott vernichtet. Und Gott vernichtet nicht. Warum nicht? Weil der glaubt, der Buße tut, dem ist er gnädig. Und Gott sagt, das Zeichen des Jona, was Jesus erfüllt, ist so viel größer als alles, was Jona je hätte tun können, je hätte sagen können. Das, was Jesus getan hat, gezeigt hat und das, was er ist, ist so viel größer. Und die Gläubigen der Stadt Nineveh, die übrigens nach einer Generation wieder abgefallen sind, aber es gab dort Gläubige, sie werden aufstehen und sagen, wie konntet ihr das nicht glauben? Wie konntet ihr dieses Licht nicht sehen, das wahre Licht? Wie konntet ihr dort dazu Nein sagen? Was brauchtet ihr noch für ein Zeichen, um zu sehen, dass dort Gericht und Gnade zusammenkommen? Und er führt auch eine Königin auf, das ist eine Königin aus Saba, die kommt, um Salomo, den Weisen, zu sehen. Das heißt, sie sucht nach Weisheit. Und was entdeckt sie? Sie entdeckt Gott. Sie sieht die Herrlichkeit Gottes in der Weisheit Salomos. Und auch sie wird im Gericht aufstehen und sagen, Salomo, was er gesagt hat über Gott, was ich dort gesehen habe, daran habe ich die Herrlichkeit Gottes erkannt. Und euer Licht war so viel heller. Wie konntet ihr dazu Nein sagen? Und auch sie wird im Gericht als Zeuge gegen diese Generation auftreten. Das ist ein hartes Wort. Und dieses Wort gilt auch uns. Auch wir stehen immer wieder neu vor dieser Entscheidung. Was ist deine Antwort auf diese Botschaft? Was ist deine Antwort auf den Auferstandenen? Sagst du, ja, danke für die Info? Sagst du vielleicht, das glaube ich nicht. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Oder glaubst du das und stellst dich unter diese Botschaft drunter? Das Aber Gottes ist tatsächlich geschehen. Also davon können wir nicht abrücken letztendlich. Und daraus entstehen zweierlei Dinge. Das erste, für den, der Gott noch nicht kennt, er muss sich nun entscheiden. Er muss entweder glauben und sich dafür entscheiden und zu sagen, wenn das wirklich wahr ist, nehme ich das für mich in Anspruch. Wenn es wirklich wahr ist, dass ich Sünder bin, dass ich umkehren muss, dass ich mich alleine nicht retten kann, aber dass Gott gnädig und gerecht ist und dass Jesus am Kreuz für mich diese Schuld getragen hat. Und weil er ohne Schuld ist, Jesus selbst, konnte der Tod ihn nicht halten, nehme ich das in Anspruch. Oder du sagst Nein dazu. Also zu Gott und zu diesem Kreuzeswerk kannst du nicht neutral bleiben. Du kannst nicht sagen, ich habe keine Meinung dazu. Da gibt es nur für oder gegen. Gott sagt, entweder du bist für mich oder du bist gegen mich. Was anderes gibt es nicht. Aber das Schöne ist, die Osterbotschaft, und deswegen feiern wir das jedes Jahr, ist ja nicht nur ein Weckruf hoffentlich für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Das Wunderbare ist, dieses Hoffnungszeichen gilt ja auch uns Christen immer wieder aufs Neue. Das ist ja auch etwas, was mit uns etwas macht. Und ich möchte euch aus Korinther eine kurze Stelle vorlesen. Korinther 6, Vers 14. Erste Korinther 6, Vers 14. Ganz kurz. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Das, was an Ostern geschah, veränderte die Herzen der Menschen, veränderte das Denken der Menschen. Ein Petrus, der vorher panische Angst hatte, dass irgendjemand erfahren könnte, dass er diesen Jesus aus Galiläa kannte, geht nun in alle Welt und verkündigt mutig allen von Jesus, selbst die, die es nicht hören wollen. Und er sagt sogar, ich habe nur das. Als ein Armer zu ihm kommt, ein Gelähmter zu ihm und Johannes und sagt, hilf mir, gib mir ein bisschen Geld. Dann sagt er, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu, steh auf und geh. Die Jünger gehen bereitwillig in den Tod aufgrund dieses Zeichens, aufgrund dieser Botschaft. Sie sind bereit, den Menschen, die diesen Jesus noch nicht kennen, zu sagen, glaub an diesen Jesus, denn dort allein liegt Hoffnung. Und sie sind bereit, dafür alles aufzugeben. Paulus baut darauf seine ganze Theologie auf. Er sagt, weil dieser Auferstandene auferstanden ist, also der Erstgeborene von den Toten ist, weiß ich, dass auch ich leben werde und deswegen ist mir alles egal, was in dieser Welt geschieht. Ich habe nur ein Ziel und einen Sinn und einen Zweck, zu verkünden, dass er lebt, dass noch viele daran glauben können und hinzugehen und sogar für diese Botschaft in den Tod zu gehen. Paulus ist bereit, alles aufzugeben. Das kann nur etwas sein, was nicht von dieser Welt ist, was diesen Mann so verändert. Das ist auch das, was uns heute gilt. Du bist nicht derselbe oder du bleibst nicht derselbe, wenn du dich für Jesus entscheidest. Es hat Auswirkungen auf dein Leben. Es wird dich verändern. Es wird dazu führen, dass dein Denken sich verändert. Es wird dazu führen, dass deine Prioritäten sich wandeln. Und es wird dazu führen, dass du keine Angst haben wirst vor Menschen, was sie denken über dich, was irgendwie mit deiner Zukunft zu tun hat, wie wird es sein. Das sind alles Sorgen, die manchmal hochkommen. Aber diese Botschaft, die Osterbotschaft, ist die, die diese Angst wegnimmt. Deswegen sagt Jesus, fürchte dich nicht, auch zu den Frauen an Ostern. Das ist die Botschaft, die wir hier haben. Das gilt dir heute, dass du das wissen darfst. Jesus hat uns verändert. Er hat uns jetzt schon neues Leben geschenkt. Und ganz ehrlich, wenn er von den Toten auferwecken kann, was kann er dann nicht? Deine Beziehung? Kann er sie kitten? Kann er sie wieder ganz machen? Kann er dort ein Wunder tun, dort etwas, was schon tot zu sein scheint oder vielleicht tot ist, wieder ins Leben rufen? Wenn er tot auferwecken kann, dann kann er auch das. Kann er in deinem Leben, wo vielleicht irgendwas schiefgelaufen ist, wo du Entscheidungen gefällt hast, wo du sagst, die Konsequenzen trage ich bis heute unter Umständen. Diese Entscheidung, die ich vielleicht in meiner Jugend gefällt habe, sie ist heute noch da und ich leide unter dieser Entscheidung. Kann Gott dort nicht genauso ein Wunder tun? Wenn er Tote auferwecken kann, dann kann er auch das. Das heißt, die Osterbotschaft sagt uns, Gott kann aus Totem wieder lebendig machen. Und das ist das größte Wunder, das wir erleben. Wenn Menschen, die tot waren, die Gott nicht kannten, wieder zum Leben kommen, indem sie Gott erkennen. Und wenn Kinder Gottes, die vorher selbstsüchtig waren, die vorher nur daran gedacht haben, was mir gut tut, die auf einmal darüber nachdenken, was kann ich dem anderen tun. Das ist das Wunder von Ostern. Das ist das, was in uns gewirkt wird durch das Wunder, das geschah, als Christus nicht nur gestorben, sondern auch nach 3 Tagen wieder auferstanden ist. Und deswegen möchte ich dich mit dieser Frage in diese Ostertage entlassen. Das Aber Gottes ist tatsächlich geschehen. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Und deswegen wird er auch uns von den Toten auferwecken. Wie reagierst du auf diese Botschaft? Was macht es in deinem Leben, wenn du das hörst? Jedes Jahr aufs Neue. Und vor allen Dingen, hast du zu diesem Jesus Ja oder Nein gesagt? Denn neutral kannst du nicht bleiben.